Rainer, lies mal vor.
Kapitel 47, Teil 2. Felton empfand es zweifelsohne in sich, dass ihn die Kraft verließ. Er trat einige Schritte gegen die Tür, allein die Gefangene, die ihn nicht aus den Augen ließ, eilte ihm nach und hielt ihn zurück.
»Mein Herr«, rief sie, »oh, seien Sie barmherzig! Hören Sie meine Bitte! Das Messer, das die unselige Vorsicht des Barons weggenommen hat, weil er weiß, welchen Gebrauch ich davon machen will. Oh, hören Sie mich zu Ende! Dieses Messer, ach, geben Sie es mir nun auf nur eine Minute zurück! Geben Sie es mir aus Gnade, aus Mitleid! Ich umklammere Ihre Knie. Sie schließen die Tür. Ach, ich will nicht Ihnen ans Leben gehen, Gott! Ihnen ans Leben gehen, Ihnen, dem einzig gerechten, gütevollen und teilnehmenden Wesen, das ich hier gefunden habe. Ihnen, vielleicht meinem Retter. Eine Minute, nur eine Minute lang dieses Messer, und ich gebe es Ihnen wieder zurück durch das Gitter der Tür. Nur eine Minute, Herr Felton, und Sie haben mir die Ehre gerettet.
»Sie töten!«
rief Felton voll Schrecken und vergaß seine Hände aus den Händen der Gefangenen zurückzuziehen. »Sie töten!«
»Ich habe es ausgesprochen, mein Herr«, murmelte Milady, senkte ihre Stimme und fiel kraftlos auf den Boden nieder. »Ich habe mein Geheimnis ausgesprochen. Er weiß alles, mein Gott. Ich bin verloren.«
Felton blieb regungslos und unentschlossen stehen. Man hörte im Korridor gehen. Milady erkannte den langsamen Tritt des Lord Winter. Auch Felton erkannte ihn und näherte sich der Tür. Milady erhob sich rasch und sprach mit gedämpfter Stimme.
»Oh, nicht ein Wort. Reden Sie nicht ein Wort zu diesem Menschen von all dem, was ich Ihnen gesagt habe. Oder ich bin verloren. Und Sie? Sie?«
Felton drückte Milady sanft zurück und diese sank auf einen Stuhl. Lord Winter schritt an der Tür vorbei, ohne dass er anhielt, und man hörte das Geräusch der Tritte, wie sie sich entfernten. Felton war blass wie der Tod und horchte ein Weilchen mit gespannten Ohren, doch als das Geräusch gänzlich verhallte, atmete er wie ein Mensch, der aus dem Traum erwacht, und verließ eilig das Zimmer.
»Wenn er mit dem Baron spricht«, sagte sie sich, »so bin ich verloren. Der Baron, der recht gut weiß, dass ich mir das Leben nicht nehme, wird mir in seiner Gegenwart ein Messer in die Hände geben, und Felton wird sehen, dass diese ganze bedrohliche Verzweiflung nichts weiter war als ein Schauspiel.«
Sie stellte sich vor den Spiegel und betrachtete sich. Sie war noch nie so schön gewesen. Am Abend kam Lord Winter zugleich mit dem Mahl. Er nahm sofort einen Lehnstuhl, stellte ihn neben sie, nahm darauf Platz, zog ein Papier aus seiner Tasche und entfaltete es langsam. Dann sprach er.
»Hört, ich wollte euch diesen Reisepass zeigen, den ich selbst abgefasst habe und der euch als Verhaltensnorm in dem Leben dienen soll, das ich euch lasse.«
Dann wandte er sich unter Miladys Augen und las.
»Befehl. D. Der Name ist noch ausgelassen«,
unterbrach sich Lord Winter.
»Gebt ihr einem Ort den Vorzug, so nennt mir denselben. Beträgt die Entfernung mindestens 1000 Meilen von London, so soll eurem Wunsch willfahren werden. Ich fahre nun fort. Befehl. Charlotte Baxon. Gebrandmarkt durch die Gerichte des Königreichs Frankreich, doch nach der erhaltenen Strafe wieder in Freiheit gesetzt, ist zu bringen nach... Sie hat an diesem Ort zu verbleiben, ohne sich jemals über 3 Meilen weit zu entfernen. Für den Fall eines Fluchtversuches soll über sie die Todesstrafe verhängt werden. Für Wohnung und Kost hat sie täglich 5 Schilling zu beziehen.«
»Dieser Befehl geht mich nicht an«, versetzte Milady kalt, »indem ein anderer Name als der meinige eingeschrieben steht.«
»Ein Name? Habt ihr denn einen Namen?«
»Ich habe den eures Bruders.«
»Ihr irrt. Mein Bruder ist nur euer zweiter Gemahl, und der erste ist noch am Leben. Nennt mir den Namen, und ich will ihn an die Stelle von Charlotte Bexon setzen.
Nun, wollt ihr nicht?«
»Ihr schweigt. Gut. Ihr werdet unter dem Namen Charlotte Bexon in die Gefangenenliste gesetzt.«
Milady blieb stumm. Nur geschah es diesmal nicht aus Heuchelei, sondern aus Schrecken. Sie dachte, man werde schnell diesen Befehl vollziehen. Sie fürchtete, Lord Winter habe ihre Abreise beschleunigt und hielt sie schon für verurteilt, dass man sie diesen Abend noch wegbringen werde. Für einen Augenblick wähnte sie schon alles verloren. Als sie plötzlich bemerkte, dass der Befehl noch nicht mit einer Unterschrift ausgefertigt war. Die Freude ob dieser Bemerkung war so groß, dass sie nicht imstande war, dieselbe zu verhehlen.
»Ja, ja«,
sagte Lord Winter, als er gewahrte, was in ihr vorging.
»Ja, ihr vermisst die Unterschrift. Und sagt euch, es wäre noch nicht alles verloren, weil das Aktenstück nicht unterfertigt ist. Man zeigt es mir bloß, um mich in Schrecken zu versetzen, das ist alles.« »Oh, ihr irrt. Morgen wird dieser Befehl Lord Buckingham zugeschickt. Übermorgen kommt er, von seiner Hand unterschrieben und mit seinem Siegel versehen zurück. Und 24 Stunden darauf, das bürge ich, wird mit der Vollstreckung angefangen. Adieu, Madame. Ich habe euch nichts weiter mitzuteilen.«
»Und ich, mein Herr, sage euch noch, dieser Missbrauch der Gewalt, diese Verbannung unter einem fremden Namen ist eine Ruchlosigkeit.«
»Nun, Milady, ist es euch lieber, unter eurem wahren Namen gehängt zu werden? Ihr wisst, die englischen Gesetze sind unerbittlich in Betreff auf eine Doppelehe. Erklärt euch freimütig. Wiewohl mein Name oder vielmehr der meines Bruders in diese Sache verwickelt ist, so wehre ich mich doch nicht vor dem Skandal eines öffentlichen Prozesses, wenn ich überzeugt sein kann, mit einem Schlag eurer loszuwerden.«
Milady antwortete nicht. Doch sie wurde leichenfahl.
»Felton hat nicht geplaudert«, sprach Milady zu sich selbst. »Noch ist nichts verloren.«
»Und jetzt, Madame, auf Wiedersehen. Morgen werde ich euch die Abreise meines Boten mitteilen.«
Lord Winter stand auf, verneigte sich ironisch vor Milady und ging fort. Milady atmete wieder. Sie hatte noch 4 Tage vor sich. 4 Tage waren für sie hinreichend, um Felton zu verführen. Als Felton am folgenden Morgen zu Milady kam, traf er sie auf einem Lehnstuhl, wie sie eben einen Strick in der Hand hielt, den sie aus mehreren Streifen zerrissener Batisttaschentücher gedreht hatte. Bei dem Geräusch, das Felton mit dem Aufschließen der Tür verursachte, sprang Milady leicht vom Stuhl herab und versuchte, diesen improvisierten Strick mit der Hand hinter sich zu verstecken. Der junge Mann sah noch blasser aus als gewöhnlich, und seine von Schlaflosigkeit geröteten Augen gaben Zeugnis, dass er die Nacht im Fieber zugebracht hatte. Indes war seine Stirn mit einem tieferen Ernst bewaffnet als je. Er näherte sich langsam Milady, die sich gesetzt hatte, ergriff das mörderische Geflecht, das sie mit einem Ende hervorblicken ließ, und fragte kalt,
»Was soll das heißen, Madame?«
»Was? Nichts«,
entgegnete sie mit jenem schmerzhaften Ausdruck lächelnd, den sie ihrem Lächeln so gut zu geben verstand.
»Die Langeweile ist der Todfeind der Gefangenen, wie Sie wissen. Ich langweilte mich und suchte Zerstreuung, indem ich diesen Strick drehte.«
Felton wandte seine Augen nach dem Punkt der Wand, vor dem er Milady auf dem Stuhl stehend angetroffen hatte, auf dem sie jetzt saß, und bemerkte über ihrem Kopf einen in der Mauer befestigten goldenen Haken, der zum Aufhängen von Waffen oder Kleidungsstücken gehörte.
»Und warum sind Sie auf diesem Stuhl gestanden?« fragte er. »Was kümmern Sie sich um das?«
erwiderte Milady.
»Nun, ich möchte es gerne wissen.«
»Fragen Sie mich nicht«,
antwortete die Gefangene.
Sie wissen ja, uns wahren Christen ist das Lügen verboten.«
»Nun«, versetzte Felton, »ich will es Ihnen sagen, was Sie taten oder vielmehr tun wollten. Sie wollten einen unseligen Gedanken ausführen, den Sie bei sich gefasst haben. Wenn Ihr Gott das Lügen verbietet, Madame, so verbietet er noch viel strenger den Selbstmord.«
»Wenn Gott eines seiner Geschöpfe ungerecht verfolgt und zwischen Selbstmord und Schande gestellt sieht«, erwiderte Milady im Tone tiefer Überzeugung, »glauben Sie mir, mein Herr, so ist Gott dem Selbstmord gnädig, wenn er dabei zum Märtyrertum wird.«
»Sie sagen da zu viel oder zu wenig. Reden Sie, Madame, im Namen des Himmels erklären Sie sich.«
»Was soll ich denn die Unglücksfälle meines Lebens erzählen, damit Sie dieselben etwa für Märchen halten? Was soll ich Ihnen meine Pläne mitteilen, damit Sie dieselben meinen Verfolgern verraten? Nein, mein Herr. Und was liegt Ihnen an dem Leben oder dem Tod einer unglücklich Verurteilten? Sie sind nur verantwortlich für meinen Leib. Insofern man, wenn Sie einen Leichnam vorzeigen, den man als den meinigen erkennt, nicht mehr von Ihnen fordern wird. Ja, man wird Ihnen vielleicht den Lohn sogar verdoppeln.«
»Mir, Madame, mir!« rief Felton. »Sie können glauben, dass ich den Preis Ihres Lebens annehmen würde?« »Oh, Sie denken nicht so, wie Sie da reden.«
»Lassen Sie mich gewähren, Felton, lassen Sie mich gewähren!« rief Milady in großer Aufregung. »Jeder Soldat ist ehrsüchtig, nicht wahr? Sie sind Leutnant. Nun, Sie werden meinen Leichenzug mit dem Rang eines Kapitäns begleiten.«
»Doch was habe ich Ihnen getan?« rief Felton erschüttert, »dass Sie mir vor Gott und den Menschen eine solche Verantwortlichkeit aufladen. In wenigen Tagen sind Sie von hier entfernt, Madame. Ihr Leben steht nicht mehr unter meiner Obhut. Und dann«, fügte er mit einem Seufzer hinzu, »dann werden Sie tun, was Sie wollen.«
Milady erwiderte, als könnte sie einem heiligen Unwillen nicht widerstehen,
»Sie also, ein heiliger Mann, Sie, den man einen Gerechten nennt, Sie fordern weiter nichts, als dass man Sie wegen meines Todes nicht einer Fahrlässigkeit beschuldige?«
»Ich muss Ihr Leben behüten, Madame, und ich werde es behüten.«
»Doch wissen Sie auch, welchen Befehl Sie da vollziehen? Ist ja schon an und für sich grausam, selbst wenn ich schuldig wäre. Welchen Namen werden Sie ihm geben, wenn ich schuldlos bin?«
»Ich bin Soldat, Madame, und vollziehe, was man mir befiehlt.«
»Glauben Sie wohl, Gott werde beim jüngsten Gericht die verblendeten Henker von den ungerechten Richtern absondern? Sie wollen nicht, dass ich meinen Leib töte, und machen sich doch zum Werkzeug des Mannes, der meine Seele töten will.«
»Ich wiederhole Ihnen«, erwiderte Felton tief bewegt, »dass Ihnen keine Gefahr droht. Ich bürge Ihnen für Lord Winter wie für mich selber.«
»Unsinniger«, rief Milady, »armer Unsinniger, der für einen anderen Menschen bürgen will, indes die Weisesten, die Gottergebensten Anstand nehmen, für sich selbst zu bürgen, und der sich zur stärksten, glücklichsten Partei wendet, um diese schwächste, unglücklichste zu zermalmen.« »Unmöglich, Madame, unmöglich«, stammelte Felton, der im Grunde seines Herzens die Nichtigkeit dieser Worte empfand.
»Sie werden durch mich als Gefangene nicht die Freiheit und als Lebende nicht den Tod erhalten.«
»Ja«, erwiderte Milady, »ich werde verlieren, was mir kostbarer ist als das Leben. Felton, ich werde die Ehre verlieren, und Sie will ich über meine Schmach und Schande vor Gott und Menschen verantwortlich machen.«
Sie bemerkte seine Unruhe, und gleich einem geschickten Heerführer erhob sie sich, ging würdevoll auf ihn zu und rief mit ihrer so süßen Stimme, der sie nach Gelegenheit eine furchtbare Macht zu geben verstand,
»Den Löwen wirf die Märtyrerin und bahl das Opfer vor. Du sollst es bereuen. Gott weiß es, dass ich schuldlos bin. Ich will zu ihm aus meinem Abgrund schreien.«
Felton war wie versteinert und rief, die Hände faltend, »Wer sind Sie?
Ah,
Wer sind Sie?
Sind Sie Engel oder Teufel? Heißen Sie Eloa oder Astartes? Hast du mich nicht erkannt?
Felton, ich bin weder ein Engel noch ein Teufel. Ich bin eine Tochter der Erde, bin eine Schwester deines Glaubens. Weiter nichts.
Ja, ja, versetzte Felton. Ich zweifelte noch, aber jetzt glaube ich.
Du glaubst? Und doch bist du der Mitschuldige des Kindes Belials, Lord Winter zubenannt. Du glaubst und kannst mich in den Händen des Mannes lassen, der mein Feind, der Englands Feind und Gottes Feind ist. Du glaubst und doch überlieferst du mich demjenigen, der die Welt mit seinen Ketzereien und Ausschweifungen erfüllt und besudelt, diesem ruchlosen Sardanapal, welchen die blinden Herzog von Buckingham und die Gläubigen Antichrist heißen.
Ich überliefere Sie Buckingham? Was sprechen Sie da?
Sie haben Augen, rief Milady, und werden nicht sehen. Sie haben Ohren und werden nicht hören.
Ja, ja, versetzte Felton und fuhr mit der Hand über seine mit Schweiß bedeckte Stirn, als ob er den letzten Zweifel wegwischen wollte. Ja, ich erkenne die Stimme wieder, die in meinen Träumen mit mir spricht. Ja, ich erkenne die Züge des Engels, der mir in jeder Nacht erscheint und meiner schlaflosen Seele zuruft. Schlage, rette England, rette dich, du wirst sterben, ohne Gott entwaffnet zu haben. Reden Sie, ach, reden Sie, rief Felton, denn jetzt kann ich Sie verstehen.
Ein Blitzstrahl entsetzlicher Freude. Doch rasch wie der Gedanke zuckte aus Miladys Augen. Wie flüchtig auch dieser mörderische Schimmer war, so entging er doch Felton nicht, und er schauderte, als hätte dieser Blitzstrahl die Abgründe des Herzens dieses Weibes erleuchtet. Felton gedachte auf einmal der Bemerkungen des Lord Winter, der Verführungen Miladys, und ihre ersten Versuche, als sie ankam. Er trat einen Schritt zurück, senkte den Kopf, unterließ es aber dabei nicht, sie anzublicken, als wäre er von diesem seltsamen Wesen verzaubert, und als könnten sich seine Augen von ihr nicht losmachen.
»Doch nein«, sagte sie, »mir geziemt es nicht, die Jude zu sein, die Betulien von diesem Holofernes befreien wird. Das Schwert des Ewigen ist meinem Arm zu schwer. Lassen Sie mich also der Schande durch den Tod entgehen. Lassen Sie mich zum Märtyrertum meine Zuflucht nehmen. Ich begehre von Ihnen nicht die Freiheit, wie dies eine Schuldige täte, nicht die Rache, wie es eine Heidin tun würde. Ich bitte Sie, ich bestürme Sie auf meinen Knien. Lassen Sie mich sterben. Und mein letzter Seufzer sei noch ein Segen für meinen Erretter.
Bei dieser sanften, bittfälligen Stimme, bei diesem schüchtern gesenkten Blick, trat Felton näher. Die Zauberin hatte sich allmählich mit jenem magischen Gewand angetan, das sie nach Gefallen anlegte und ablegte, nämlich die Schönheit, die Sanftmut, die Tränen, vor allem aber jenen unwiderstehlich mystischen Reiz, der verzehrender als jeder andere wirkt.
»Ach«, sagte Felton, »ich kann nur eins. Sie beklagen, wenn Sie mir beweisen, dass Sie ein Opfer sind. Allein Lord Winter erhebt wider Sie grausame Anschuldigungen. Sie sind Christin. Sie sind meine Glaubensschwester. Ich fühle mich zu Ihnen hingezogen. Ich, der ich nie einen anderen Menschen geliebt habe als meinen Wohltäter. Ich, der ich auf meinem Lebensweg nur Verräter und Gottesleugner fand. Doch Sie, Madame, die Sie in Wirklichkeit so schön und dem Anschein nach so rein sind, Sie haben also große Sünden begangen, weil Sie Lord Winter auf eine solche Weise verfolgt?«
Da wiederholte Milady mit einem Ausdruck unbeschreiblicher Wehmut: »Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht.«
»Oh, so reden Sie doch«,
rief der junge Offizier. »Reden nach, reden Sie!«
»Soll ich Ihnen meine Schmach anvertrauen?«
sprach Milady, das Antlitz mit Schamröte übergossen.
»Denn oft wird das Verbrechen des einen zur Schande des anderen. Ich soll Ihnen meine Schande anvertrauen, ich, eine Frau, einem Mann.« »Ach«,
fuhr sie fort, die Hand verschämt über die schönen Augen breitend,
»oh nie, nie werde ich dieses Vermögen.«
»Mir, einem Bruder«, versetzte Felton.
Milady blickte ihn lange mit einem Ausdruck an, den der Offizier für Zweifel hielt, der jedoch nichts anderes war als Beobachtung und vorzüglich die Absicht zu berücken. Jetzt faltete auch Felton die Hände.
»Wohlan denn«, rief Milady, »ich will mich einem Bruder anvertrauen. Ich will es wagen.«
In diesem Moment vernahm man die Tritte des Lord Winter. Allein diesmal war der furchtbare Schwager Miladys nicht damit zufrieden, dass er, mittags zuvor, an der Tür vorbeiging und sich wieder entfernte, sondern er hielt an und wechselte ein paar Worte mit der Wache. Die Tür ging auf und er trat ein. Felton hatte sich, während diese paar Worte gewechselt wurden, schnell zurückgezogen und als Lord Winter eintrat, stand er von der Gefangenen einige Schritte weit entfernt. Der Baron ging langsam in das Zimmer und ließ seinen Blick von der Gefangenen auf den jungen Offizier hinübergleiten.
»Ihr seid schon recht lange hier, John«, sprach er. »Hat euch diese Frau ihre Missetaten erzählt? Dann begreife ich die Dauer der Unterredung.«
Felton zitterte, und Milady fühlte, wenn sie dem aus der Fassung gekommenen Puritaner nicht zu Hilfe käme, so wäre sie verloren.
»Ha, ihr seid in Furcht, dass euch eure Gefangene entschlüpfe«, sagte sie. »Oh, fragt nur euren Kerkermeister, welche Gnade ich mir eben von ihm erbat.«
»Hm, ihr batet um eine Gnade«,
fragte der Baron argwöhnisch.
»Ja, Milord«,
versetzte der junge Mann befangen.
»Um welche Gnade, sagt an«, sprach Lord Winter.
»Ein Messer, das Sie mir eine Minute, nachdem Sie es bekommen, durch das Gitter der Tür wieder zurückreichen will«, entgegnete Felton.
»Also ist hier jemand versteckt, den diese allerliebste Person totstechen will«,
erwiderte Lord Winter in einem höhnischen und verächtlichen Ton.
»Ich bin hier«,
versetzte Milady.
»Ich ließ euch die Wahl zwischen Amerika und Tyburn«, sagte Lord Winter. »Wählt Tyburn, Milady. Glaubt mir, der Strang ist sicherer als das Messer.«
Felton erblasste und machte einen Schritt vorwärts, indem er daran dachte, dass Milady einen Strick in der Hand hatte, als er eintrat.
»Ihr habt recht«, sagte Milady, »und ich habe bereits daran gedacht.«
Dann fügte sie mit dumpfer Stimme hinzu,
»ich werde wieder daran denken.«
Felton empfand einen Schauer durch das Mark seiner Knochen rieseln, und Lord Winter, der wahrscheinlich diese Erschütterung bemerkte, sprach,
»Traue nicht, John. Oh, John, mein Freund, ich habe auf dich gebaut. Nimm dich in Acht, wie ich dich gewarnt habe. Sei übrigens guten Mutes, mein Kind. In 3 Tagen werden wir dieses Geschöpf los sein, und an dem Ort, wohin ich sie schicke, wird sie niemandem einen Schaden zufügen.«
»Sie hören ihn«,
rief Milady mit zitternder Stimme, so dass der Baron meinte, sie wendete sich zum Himmel, und Felton erkannte, dass es ihm gelte. Felton senkte das Haupt und träumte. Der Baron fasste den Offizier am Arm und wandte sogleich den Kopf über seine Schulter zurück, damit er, bis er das Zimmer verließ, Milady nicht aus den Augen verlor. Als die Tür wieder geschlossen war, sagte die Gefangene zu sich selbst:
»Ach, ich bin noch nicht so weit, wie ich dachte.
Der Baron Winter hat seine gewöhnliche Dummheit in eine bisher unbekannte Klugheit umgewandelt. Das ist die Rachsucht, die den Menschen bildet. Felton nimmt noch Anstand. Ach, dieser Mensch ist nicht so entschlossen wie der verfluchte D'Artagnan. Indes harrte Milady voll Ungeduld, denn sie vermutete mit Recht, der Tag würde nicht vergehen, ohne dass Felton zurückkehrte. Endlich, nach einer Stunde, vernahm sie an der Tür ein leises Gespräch. Diese ging auf und sie erkannte Felton. Der junge Mann trat lebhaft in das Gemach, ließ hinter sich die Tür offen und gab Milady einen Wink, dass sie schweigen möchte. Sein Antlitz war ganz verstört.
»Was wollen Sie von mir?«
fragte sie.
»Hören Sie«,
erwiderte Felton mit leiser Stimme. »Ich habe die Wache fortgeschickt, um hierbleiben zu können, ohne dass man weiß, dass ich hierher kam, um mit Ihnen zu sprechen, und ohne dass man hört, was ich Ihnen mitteile. Der Baron erzählte mir eine schreckliche Geschichte.« Milady nahm wieder das Lächeln eines ganz ergebenen Opfers an und schüttelte den Kopf.
»Sie sind entweder ein Dämon«, fuhr Felton fort, »oder der Baron, mein Wohltäter, mein Vater, ist ein Ungetüm.«
»Ich kenne Sie erst seit 4 Tagen. Ich liebe ihn schon seit 10 Jahren. Ich darf somit zwischen Ihnen beiden Bedenken haben. Erschrecken Sie nicht über das, was ich Ihnen sage. Ich komme nach Mitternacht zu Ihnen, und Sie sollen mich überzeugen.«
»Nein, Felton, nein, mein Bruder«, sprach sie. »Das Opfer ist zu groß, und ich fühle, was es Sie kostet. Nein, ich bin verloren. Oh, richten Sie sich nicht auch selbst zugrunde. Mein Tod wird viel beredter sein als mein Leben. Und das Schweigen des Leichnams wird Sie mehr überzeugen als die Sprache der Gefangenen.«
»Schweigen Sie, Madame, und lassen Sie mich nicht solche Worte vernehmen. Ich kam hierher, dass Sie mir bei Ihrer Ehre beteuern, und mir bei allem, was Ihnen heilig ist, schwören, sich nicht Gewalt anzutun.«
»Ich will nicht schwören«, erwiderte Milady, »denn niemand achtet den Eid so sehr wie ich. Und wenn ich einen Schwur mache, so müsste ich ihn auch halten.«
»Wohl«, versetzte Felton, »so geloben Sie es mindestens noch bis zu dem Augenblick, wo wir uns wiedersehen werden. Beharren Sie auch dann noch auf Ihrem Vorhaben, so sind Sie frei. Und ich gebe Ihnen selbst die Waffe, die Sie von mir begehrt haben.«
»Nun ja«, sprach Milady, »Ihretwillen will ich warten.«
»Schwören Sie.«
»Ich schwöre bei unserem Gott. Sind Sie jetzt zufrieden?«
»Sehr wohl«, antwortete Felton, »also in dieser Nacht.«
Die Zeit bis Mitternacht schien Milady eine Ewigkeit zu sein.